Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Heute befassen wir uns mit dem Thema Hass oder besser Hass überwinden.
Das zentrale Thema unserer Zeit. Die bedeutendste Sache unseres Planeten.
So bezeichnete der Oscar-Preisträger Alex Gibney die Frage, warum hassen wir? Gemeinsam mit Steven Spielberg, dem weltbekannten Regisseur und Gründer der Shoah Foundation, gaben sie die Dokumentationsreihe »Warum wir hassen« heraus, die vergangenes Jahr im ZDF zu sehen war. Das Thema Hass bewegt und berührt breite Bevölkerungskreise. Das zeigte auch eine Straßenumfrage in München.
Das Thema Hass spielt in der letzten Zeit in den Medien eine größere Rolle. Hass gegen Ausländer, gegen Minderheiten, gegen das Andersdenkende. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht das Thema Hass in der heutigen Gesellschaft?
Also ganz schlimm. Ich finde, eigentlich sollte man sich lieben und halt helfen und nicht irgendwie jeden gegen jeden. Ja.
Hat sich der Hass verändert gegenüber früher?
Also ich finde schon. Und jeder ist irgendwie, finde ich, sehr egoistisch geworden. Das heißt, also man schaut nur auf sich und auch wenn es keine 10 Meter weiter irgendwie Hilfe benötigt wird, dann schaut man weg und geht einfach weiter.
Ja, ich denke, durch die sozialen Medien ist es zumindest, sage jetzt mal, mehr in der Öffentlichkeit. Also Zurückhaltung, die findet man immer so.
Auf jeden Fall eine größere Rolle. Ja, an den Schulen gibt es schon viel Hass, weil zum Beispiel auch an den Klamotten, wenn jemand teure Klamotten anzieht oder nicht so teure Klamotten, dann wird er direkt ein bisschen erniedrigt, wird ausgeschlossen von der Gruppe oder sowas.
Ich glaube, Hass rührt aus einem gewissen Gefühl der Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit hat zugenommen und deswegen ja, entsteht mehr Hass.
Der Psychoanalytiker Professor Arno Grün äußerte sich wie folgt über die Ursache von Hass.
Hass fängt an mit Selbsthass. Und Selbsthass fängt an, weil das eigene nicht akzeptiert wird, nicht erkannt wird. Überhaupt bei den Eltern von Geburt an.
Hass beginnt mit Selbsthass, so Professor Grün. Beachtlicherweise lautet das wohl bekannteste Gebot der Bibel nicht »Liebe deinen Nächsten«, sondern »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«. Also auch ein Gebot gegen Selbsthass und damit eine unmittelbare Antwort auf das von Professor Grün angesprochene Problem. Jesus forderte dazu auf, nicht nur auf das Wohl bestimmter Personenkreise bedacht zu sein. Und er gebot Nächsten und Selbstliebe. Diese beiden sollten in einem ausgeglichenen Verhältnis vorhanden sein und praktiziert werden. Professor Grün sprach auch die schwerwiegenden Auswirkungen von Hass an. Hass führe zu Feindschaft und Feindschaft führe schließlich zu dem Verlangen, den Feind zu vernichten. Sinngemäß sagte Grün, Hass sei der erste Schritt zum Mord. Auch damit bestätigte er eine Aussage der Bibel, zu finden im ersten Brief des Apostels Johannes.
Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder.
Unzählige Ereignisse aus der Geschichte könnten genannt werden, um die Verbindung von Hass zu Mord, sogar zu Völkermord zu belegen. Als Beispiel seien die Jugoslawienkriege Ende des 20. Jahrhunderts erwähnt. Die Londoner Konfliktforscherin Sascha Havlicek, Expertin für Extremismus und Terrorismus, äußerte sich in der erwähnten, im ZDF ausgestrahlten Sendung wie folgt.
Ich bin in London aufgewachsen, aber mein Vater kam aus Jugoslawien. Es gab also enge Verbindungen, Familien, Freunde. Wir verbrachten alle Ferien dort. Und dann zerfleischte sich dieses Land plötzlich selbst. Es war unheimlich. Binnen 18 Monaten schwamm alles im Blut. Das hat mich wachgerüttelt. Von da an wollte ich herausfinden, wie man so etwas verhindern kann.
Das biblische Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist ein wertvoller Lösungsansatz. Wir unterstützen andere, Hassgefühle zu überwinden oder gar nicht erst aufkommen zu lassen, indem wir ihnen helfen, ihren eigenen Wert zu erkennen. Und so kann bei anderen durch Nächstenliebe Selbstliebe wachgerufen werden. Nächsten und Selbstliebe hängen also eng zusammen, denn das Gleiche gilt ja auch umgekehrt. Mein Selbstwertgefühl wird gestärkt, wenn andere mir Aufmerksamkeit schenken. Der Rat der Bibel, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Absolut wirkungsvoll. Wie weit diese biblische Aufforderung gemeint ist, zeigt dir Jesus mit einer weiteren Aufforderung, die auf den ersten Blick nicht so leicht zu verstehen ist.
Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.
Klingt das nicht hoffnungslos idealistisch oder können tatsächlich eingefleischte Feindseligkeiten ausgeräumt werden? Im Magazin Erwachet vom 8. August 2001 wird erläutert, wie das Gebot, seine Feinde zu lieben, zu verstehen ist.
Zunächst sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Jesus, wenn er von Liebe sprach, nicht die Art Zuneigung im Sinn hatte, die zwischen engen Freunden besteht. Das griechische Wort, das in Matthäus 5, Vers 44 verwendet wird, leitet sich von dem Wort Agape ab. Damit ist eine von Grundsätzen geleitete oder beherrschte Liebe gemeint. Sie muss nicht unbedingt herzliche Zuneigung einschließen. Da diese Liebe von gerechten Grundsätzen geleitet wird, sucht sie das Wohl anderer, unabhängig von deren Verhalten. Die Agape-Liebe kann sich daher über persönliche Feindseligkeiten hinwegsetzen.
Bei der Liebe zu Feinden, von der Jesus sprach, stehen also gerechte Grundsätze im Vordergrund. Diese Liebe ermöglicht es, wenn stark verankert, sogar einem Feind gegenüber beherrscht und fair aufzutreten. Sie kann Menschen helfen, ethnische Schranken abzubauen und Vergangenes zu vergessen. Doch gibt es dafür auch Belege?
Es ist nicht leicht, sich von lang gehegten Feindschafts- und Hassgefühlen zu lösen. Das Ausleben biblischer Grundsätze ist eine harte, kontinuierliche Arbeit. Jehovas Zeugen verhalten sich in Konflikten neutral. Sie beteiligten sich nicht an den Jugoslawienkriegen. Während der Zeit der Hitler-Diktatur in Deutschland unterstützten sie nicht die Diskriminierung von Juden oder Sinti und Roma und lehnten es ab, im Krieg auf andere Menschen zu schießen. Ihr auf Dankbarkeit beruhendes Verantwortungsbewusstsein gegenüber Gott und Menschen gab ihnen die Kraft dazu.
Auch während des Völkermordes in Ruanda 1994 mit nicht weniger als 800.000 Ermordeten zeigte sich am Beispiel der Zeugen Jehovas die Kraft biblischer Werte.
Wie die schweizerische reformierte Presse berichtete, konnte die Menschenrechtsorganisation African Rights allen Kirchen mit Ausnahme von Jehovas Zeugen eine Beteiligung an dem Völkermord in Ruanda nachweisen.
In etwa 3 Monaten töteten in Ruanda Angehörige der Hutu-Mehrheit 75% der Tutsi-Minderheit. Tharcisse Seminega, Professor an der Nationalen Universität von Ruanda, gehörte mit seiner Familie zur Tutsi-Minderheit. Unter Lebensgefahr halfen ihm und seiner Familie Angehörige der vermeintlich feindlichen Hutu, die wie Seminega den Zeugen Jehovas angehörten. 2019 erschien Seminegas Biografie No Greater Love – How My Family Survived the Genocide in Rwanda. James J. Carney, außerordentlicher Professor für Theologie an der Creighton University, USA, äußerte sich wie folgt über das Buch.
Man legt das Buch aus der Hand mit einer neu gefundenen Wertschätzung für Jehovas Zeugen, einer christlichen Gemeinschaft, die während des Horrors von 1994 ihrem Namen wirklich Ehre bereitete.
Diese und andere historische Beispiele beweisen, es ist möglich, die Spirale des Hasses zu stoppen. Durch ihr weltweites biblisches Schulungsprogramm helfen Jehovas Zeugen jedes Jahr Tausenden weiterer Menschen, sich von den Fesseln des Rassismus und des Fanatismus zu befreien. Wenn man die Bibel auf sich wirken lässt, können tief verwurzelte negative Gefühle überwunden werden. Greifen wir ein Beispiel heraus? Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, eine der bekanntesten Erzählungen Jesu.
Im Israel der Tage Jesu war es üblich, dass Juden nur Mitjuden freundlich behandelten. Nichtjuden galten nicht als Mitmenschen. Das betraf auch die samaritischen Bürgerinnen und Bürger, die unter ihnen lebten. Auf taktvolle Weise korrigierte Jesus das Denken eines Mannes, der so dachte.
Der Evangelist Lukas hielt die Erzählung Jesu wie folgt fest.
Ein Mann ging von Jerusalem hinunter nach Jericho und wurde von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen auf ihn ein und ließen ihn dann halbtot zurück. Zufällig kam ein Priester denselben Weg hinunter, doch als er den Verletzten sah, ging er auf der anderen Straßenseite vorbei. Auch ein Levit, der den Mann sah, ging auf der anderen Straßenseite vorbei. Aber als ein gewisser Samariter dorthin kam und ihn sah, empfand er tiefes Mitgefühl. Er ging zu dem Mann hin, versorgte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Tier, brachte ihn in eine Herberge und kümmerte sich um ihn.
In dem von Jehovas Zeugen herausgegebenen Werk »Jesus, der Weg, die Wahrheit, das Leben« wird dazu ausgeführt.
Man sollte meinen, dass ein Priester oder ein Levit einem Mitjuden hilft, wenn dieser in einer Notlage ist. Doch in Jesu Geschichte tun sie es nicht. Derjenige, der hilft, ist ein Samariter, ein Mann aus einem Volk, das die Juden verachten.
Jesus zeigte dadurch, dass wir unseren Hass überwinden und uns allen Menschen gegenüber hilfsbereit zeigen können, unabhängig von deren Herkunft oder ethnischen Zugehörigkeit. Jesus traf nicht nur den Nerv seiner Zeit. Sein Gleichnis ist bis auf den heutigen Tag aktuell. Im Laufe der Jahrhunderte hat diese Erzählung immer wieder Menschen angesprochen.
Tief berührt von dem Gleichnis wählten es viele Maler als Motiv ihrer Werke aus. Darunter die Malergenies Rembrandt, Vincent van Gogh und Paula Modersohn-Becker. Das Gleichnis gilt als Appell zur tätigen Nächstenliebe. Es ist eine Aufforderung, Hass und Vorurteile zu überwinden.
Die Bibel hilft, Vorurteile abzubauen, indem sie zum Beispiel zeigt, dass die Menschheit einen gemeinsamen Ursprung hat. Die Menschheit ist daher eine große Familie. Und es gibt keinen Grund, sich als Angehöriger eines Volkes oder einer Volksgruppe überlegen zu fühlen und die Angehörigen einer anderen Volksgruppe als minderwertig zu betrachten. Außerdem werden Leser der Bibel geschult, umsichtig zu handeln und nicht vorschnell über andere zu urteilen. Die Heilige Schrift ist ein Wegweiser für friedliche zwischenmenschliche Verhältnisse.
Erst denken, bevor man redet oder handelt. Wenn man provoziert wird, nicht kontern. Wenn die Wut hochkocht, weggehen. Sich entschuldigen können. Bereit sein, zu verzeihen.
Das Bibelbuch 1. Korinther beschreibt die Liebe so:
Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Alles erträgt sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals.
Eine der Grundaussagen der Bibel ist die Betonung der Abhängigkeit des Menschen von seinem Schöpfer. Der jüdische Prophet Jeremia etwa sagte, dass der Mensch nicht in der Lage sei, auch nur seinen Schritt zu richten. Das ist eine weitere Lektion, die der Mensch lernen muss. Werden Hass und Gewalt, das zentrale Thema unserer Zeit, jemals der Vergangenheit angehören? Im Vaterunser wird um das Kommen des Reiches Gottes gebetet. Dieses Reich wird dafür sorgen, dass der Wille Gottes, wie im Himmel, so auch auf der Erde geschehen wird. Dann wird der Hass endgültig überwunden sein. Das Thema unserer nächsten Sendung lautet: Warum ist das Leben so kurz? Wir freuen uns darauf, Sie am Sonntag, den 5. April um 6.30 Uhr wieder zu begrüßen. Bis dahin, alles Gute!